Die fantastische Reise des Raumsondenprojektes Cassini-Huygens, der amerikanischen Weltraumbehörde NASA und der europäischen ESA geht am 15. September 2017 zu Ende. Ihr Start erfolgte vor fast 20 Jahren am 15. Oktober 1997.
And liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Pitch program is in. Roll program is in. Everything is go at this time. All systems are go.
Während ihrer rund siebenjährigen Reise passierte sie die Venus mehrmals, näherte sich dem Asteroiden Masursky im Januar 2000. Es folgten Flyby-Manöver am Jupiter im Dezember 2000 und schwenkte im Jahr 2004 nach einem Vorbeiflug an Phoebe, dem Saturnmond, in ein Saturn-Orbit ein. Am 14. Januar 2005 landete die ESA-Sonde Huygens auf dem hochinteressanten Mond Titan und seit dieser Zeit wurde das gesamte Saturn-System unter die Lupe genommen. Fast 20 Jahre begleiteten die Forscher, Techniker, Ingenieure diese Mission, also ein ganzes Stück Lebenszeit. Am Telefon begrüße ich hierzu Herrn Thielmann Denk von der Freien Universität Berlin und Projektbeteiligten am Cassini-Projekt. Schönen guten Tag, Herr Denk.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Herr Denk, wie sind Sie eigentlich zu dieser Mission gekommen?
Also ich hatte ursprünglich Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der Universität Stuttgart und dann aufs DLR aufmerksam geworden über einen Artikel in der Zeitschrift vom DLR, der über die Raumsonde Galileo ging, die damals Anfang der 90er auf dem Weg zum Jupiter war. Da habe ich gedacht, da bewerbe ich mich mal für meine Diplomarbeit, weil eine von den letzten Arbeiten konnte man außer Haus machen, außerhalb der Universität. Das hat dann auch geklappt, dann bin ich nach Oberpfaffenhofen gekommen und habe dann dort zunächst an Voyager-Daten gearbeitet. Und anschließend wurde ich dann übernommen in die Abteilung Planetare Erkundung, die dann im Zuge der Deutschen Vereinigung dann nach Berlin gewandert ist und da zum Institut für Planetenerkundung geworden ist. Und da habe ich dann in den 90er Jahren am Projekt Galileo gearbeitet. Und wenn man dann mal dabei ist, dann kommt man natürlich auch zu den anderen Projekten, die verfügbar waren. In dem Fall war es über meinen damaligen Chef, Professor Gerhard Neukomm. Der war Mitglied im Imaging-Team der Cassini-Sonde, also im Kamerateam. Und da habe ich für ihn viele Aufgaben dann übernehmen können. Anfangs vor allem die Planungssache und so kam ich dann ganz automatisch rein von Beginn an.
Herr Denk, an dieser Stelle sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass die Cassini-Mission ein gemeinsames Projekt der USA, also der NASA, sind und der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Und dass natürlich dadurch eine ganze Reihe von Einrichtungen in Europa mit involviert sind, wie zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Ja, das ist richtig.
Welche Aufgabe hatten Sie an diesem Projekt zu erledigen?
Also ich selber habe mich vor allem mit der Planung beschäftigt. Das fing ganz am Anfang an, dass wir uns überlegen mussten, wann wir die Monde von Saturn beobachten, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Art und Weise. Also die Kamera, die kann ja verschiedene Farben verwenden, dann lange, kurze Belichtungen und aus der Ferne kann man beobachten mit der Weitwinkelkamera. Also es gibt sehr viele Parameter, die man sich überlegen kann. Und dann ist das alles in Konkurrenz auch zu anderen Beobachtungszielen, wie dem Saturn selbst oder den Ringen. Wir, unsere Gruppe, Professor Neukomm und ich, wir waren vor allem für die Monde zuständig. Und dann haben wir erstmal irgendwann zwischen 1999 etwa oder 2000 und 2004 haben wir die gesamte Planung begleitet für die Kamera, für die ersten 4 Jahre am Saturn, also von 2004 bis 2008. Und wir haben vier von den Saturnmonden zugewiesen bekommen erstmal. Die haben die Namen Dione, Rhea, Iapetus und Phoebe. Das sind jeweils, jeder hat da seine besonderen Eigenheiten. Und da mussten wir dann zusammenstellen, oder ich, was war wann beobachten, auf welche Art und Weise. Und im Falle von dem Mond Iapetus, der ist insofern speziell, weil der eine komplett dunkle, eine komplett helle Hemisphäre hat. Das kennt man sonst nirgends bei einem anderen Objekt. Und man wusste aber nicht, woran das liegt. Da gab es nur einen einzigen nahen Vorbeiflug und für den war ich auch zuständig, den zu planen.
Und da sind Sie direkt mit Pasadena oder mit welcher Einrichtung verbunden, um diese Daten überspielen zu können an die Zentrale, die letzten Endes die Raumsonde steuert?
Die Cassini-Sonde hat 12 Instrumente an Bord und die jeweiligen Chefs, das sind entweder sogenannte Teamleader oder Principal Investigators, also Also die Chefs eben von diesen Instrumenten, die sind an verschiedenen Institutionen irgendwo in Amerika oder auch in Europa ansässig. Die Raumsonde selber, also das Projekt, das wird am JPL, am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena gesteuert und auch ausgeführt. Das bedeutet, dort ist ein wesentlicher Punkt, da sind auch mehrmals im Jahr Meetings dann, vor allem am JPL haben die stattgefunden. Und der andere Punkt, das Imaging-Team, das war in Boulder in Colorado ansässig und dort hatte ich dann auch Kontakte hin, zum Beispiel die Daten, wenn man die austauscht, also sowohl die Bilddaten holen, kann ich auf Servern, die dort beim Imaging-Team sind, oder auch wenn ich Planungsaktivitäten habe, dann produziere ich auch Datenfiles, die ich dann dorthin überspielen muss.
Nun hat aber doch die Raumsonde auch Dinge entdeckt, die vorher nicht bekannt waren. Hat man entsprechende Schlüsse daraus gezogen? Aha, da ist dieser Mond, der uns bisher unbekannt war, und hat einen zweiten Anflug gemacht, um dann die entsprechenden Instrumente zu kalibrieren.
Also ich sag's mal ein bisschen flapsig, wenn keine Entdeckungen gemacht worden wären, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, das wäre natürlich nicht schön gewesen, weil gerade die unerwarteten Entdeckungen, die sind ja wirklich das Salz in der Suppe. Da gab es mehrere, zum einen neu entdeckte Monde, die sind dann tatsächlich später auch fotografiert worden. Zum Teil hat es dann geklappt, manchmal aber auch nicht. Und dann die wichtigsten Entdeckungen, würde ich sagen, war zum einen, dass es auf dem großen Mond Titan, der eine dichte Atmosphäre hat, von dem wusste man über die Oberfläche nichts. Und jetzt kennen wir die Oberfläche sehr gut und wissen, dass es dort beispielsweise Seen gibt. Allerdings nicht mit Wasser gefüllte Seen, sondern mit Methan gefüllt, weil bei Oberflächentemperaturen von minus 180 Grad Celsius ist Wasser ja steinhart. Und das ist eine Entdeckung, damit hat man ein Stück weit gerechnet, aber dass sie dann wirklich passiert ist und dass es da einen richtigen meteorologischen Zyklus gibt und so weiter, das ist schon eine sehr schöne Sache. Und man hat natürlich dann die Beobachtungen darauf ausgerichtet, genau diese Dinge zu erkennen. Also die Seen zum Beispiel, die sind zum größten Teil in der Nordpolregion auf dem Mond Titan. Das heißt, man hat dann, als man über Nordpol rübergeflogen ist, natürlich diese Regionen besonders intensiv mit dem Radarinstrument beobachtet. Die andere wichtigste Entdeckung, das war aktiver, man kann das Vulkanismus nennen, auf dem kleinen Mond Enceladus. Bei Vulkanismus ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil es ist Wasser, Eispartikel zum einen und zum anderen als Gas, das am Südpol ausgestoßen wird. Wenn man den aus der Ferne anguckt, dann schaut er ein bisschen aus wie so ein dicker Klumpen mit einem Raketentriebwerk dran. Das heißt, dieser Mond verliert tatsächlich die ganze Zeit Wasser, spuckt es aus in den Weltraum. Und das bedeutet, dass es da irgendwo ein Reservoir aus flüssigem Wasser unter der Eisoberfläche dieses Mondes geben muss. Und das ist natürlich insofern spannend, weil wir von der Erde wissen, dass da, wo flüssiges Wasser ist, da ist auch Leben. Und die Frage ist, ob das auf diesem Mond Enceladus auch der Fall sein könnte. Bisher sind die Indizien gemischt, sage ich mal. Cassini wird es nicht rausbekommen, ob da Leben ist, aber viel hängt davon ab, wie alt dieser Mond eigentlich ist, weil die Frage nach dem Alter der Ringe beispielsweise ist eine, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich geklärt werden kann mit den Flugbahnen in der letzten Missionsphase. Und wenn die Ringe jung wären, dann besteht sogar die Möglichkeit, dass auch Enceladus deutlich jünger ist, als man denkt. Wenn das der Fall wäre, dann wäre die Chance für Leben sehr gering. Aber wenn Enceladus schon so alt wäre wie die Erde oder fast so alt, also über 4 Milliarden Jahre, dann wäre es schon denkbar, dass dort sich auch irgendwelche Bakterien oder so entwickelt haben.
Die Größe von Enceladus lässt ja normalerweise darauf schließen, in dieser Hemisphäre, dass er innerlich auch ausgekühlt ist. Es muss doch einen Antrieb geben, dass dieses Wasser in flüssiger Form dort vorhanden ist. Ist es nun ein nuklearer Prozess oder sind das Gezeitenkräfte? Ist das schon ansatzweise zumindest geklärt?
Das weiß man noch nicht so wirklich. Die Leute, die sowas ausrechnen können, die waren natürlich sofort fleißig und haben versucht, eine Energiebilanz aufzustellen mit den Gezeitenkräften, was sie angesprochen haben. Das ist natürlich die beste Idee, weil es gibt einen anderen Mond, Dione, der in einem Verhältnis von 2:1 um Saturn umläuft. Das heißt, wenn Enceladus 2 Umläufe macht, macht Dione genau einen. Und auf diese Art und Weise begegnen die sich dann immer ungefähr an der gleichen Stelle. Das heißt, den Zug, den Dione auf Enceladus ausübt, der ist ein bisschen asymmetrisch und dadurch wird dann Energie in diesen Mond reingepumpt. Allerdings reicht es, wenn man es klassisch rechnet, erstmal nicht aus, aber wenn man dann alle möglichen Parameter verändert, dann reicht es vielleicht doch aus. Und dann gibt es auch die Aussage, Enceladus darf nie durchgefroren gewesen sein, weil auftauen wäre nicht gegangen, aber flüssig halten, das wäre gegangen. Also da ist im Moment noch ganz viel im Fluss und es ist noch nicht wirklich klar, wie das genau funktionierte.
Ich möchte nochmal auf den Titan zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass der Titan, Sie sagten gerade Methan sehen, aber dass er nichtsdestotrotz doch ein riesiges Wasserreservoir unter seiner Oberfläche hat. Ist das richtig oder ist das übertrieben?
So wie unsere Erde auch einen Gesteinsmantel hat, der teilweise auch flüssig ist, so gibt es im Mond Titan sehr wahrscheinlich einen Wassermantel, der eben auch flüssig ist. Und es zeigt sich auch mit den Cassini-Daten immer mehr, dass diese Wasserozeane in den Eismonden möglicherweise eine ganz normale Erscheinung sind und nicht irgendwas Exotisches, wie man das noch am Jupiter dachte, als man die Monde von Jupiter erforscht hat mit der Galileo-Sonde. Das heißt ja, also im Titan könnte es auch so ein Wasserozean geben. Und die Frage nach Leben stellt sich natürlich da auch. Bei Enceladus ist die deshalb leichter zu beantworten, weil Enceladus wirklich Inhalte von seinem Wasserozean nach draußen bläst. Das heißt, man könnte ein Raumschiff hinschicken, dort die Wasserteilchen aufsammeln und analysieren. Während bei Titan ist es bislang nicht gesehen worden, dass da irgendeine Art von Wasservulkanismus stattfindet. Und insofern wäre der Ozean dort sehr viel schwerer zugänglich. Und dann ist auch noch ein anderer wichtiger Punkt, wenn man Leben sucht, dann bräuchte das auch eine Energiequelle. Und im Falle von Enceladus ist der Vorteil, dass der flüssige Ozean vermutlich direkt an einen Gesteinskern angrenzt. Und an diesem Gesteinskern gibt es vermutlich hydrothermale Quellen, anders ausgedrückt eine mögliche Energiequelle für Lebewesen, die ohne Sonnenlicht auskommt. Und das weiß man bei Titan natürlich nicht, da könnte auch nochmal ein Eispanzer dazwischen sein oder wie auch immer.
Ihr Schwerpunkt war zum Beispiel, eben gerade die kleineren Monde zu berechnen, die Bahn zu berechnen, um sie entsprechend unter bestimmten Bedingungen dann auch anzusteuern. Was war für Sie das Interessanteste, was bei einer Beobachtung herausgekommen ist, gerade bei den kleinen Monden?
Die kleinen äußeren Monde, da habe ich die Beobachtungskampagne initiiert. Die wurden ja erst irgendwann zwischen den Jahren 2000 und 2007 entdeckt, also als Cassini schon aktiv oder sogar schon am Saturn war. Und da kam Cassini zwar nicht sehr nahe ran, das heißt, man hat diese Objekte nur als Punkte gesehen, aber wenn man die dann ganz oft hintereinander über viele Stunden aufnimmt, dann kann man die Helligkeit dieses Lichtpunktes messen und dadurch eine Lichtkurve feststellen, mit der man dann die Rotationsperioden feststellt. Interessant war, dass es keine Objekte gab, die sich so schnell drehen um die eigene Achse, wie man das bei Asteroiden findet. Bei Asteroiden gibt es Objekte, die zum Teil nur knapp 2 Stunden für eine Umdrehung brauchen. Während das bei den Saturnmonden nicht gefunden war, da war der schnellste 5,5 Stunden etwa. Und das ist ein Hinweis darauf, dass diese Objekte möglicherweise sehr leicht sind, also eine geringe Dichte haben, die möglicherweise noch deutlich kleiner ist als die von gefrorenem Eis. Also sprich, dass die wahrscheinlich aus Eis oder so eine Art Schneeflocken bestehen, der nur relativ locker zusammengebacken ist. Andere interessante Sache war, dass manche Lichtkurven sehr extrem waren, dass die Helligkeit von einem Objekt beispielsweise um Faktor 10 sich änderte während einer Umdrehung. Und das ist vermutlich ein Hinweis, dass das Objekt entweder sehr länglich ist oder dass es sich vielleicht sogar um 2 Objekte handelt, die entweder zusammengebacken sind oder vielleicht sogar separat umeinander umkreisen. Wir hoffen, dass wir das irgendwann in den nächsten Monaten aus den Daten rausbekommen können. Wir haben jetzt nochmal neue Daten von diesem Objekt bekommen. Und eine Entdeckung von einem Mond eines Mondes, das wäre natürlich eine besonders spannende Sache. Aber sicher ist es noch nicht. Wir werden sehen.
Und es gab auch Monde, die mit viel Fantasie an ein UFO erinnerten.
Ja, die sind im Ringsystem oder knapp außerhalb des Ringsystems. Die heißen Pan und Atlas, diese beiden Monde. Und Pan sieht aus wie so eine Melone mit Hutkrempe, so ein alter Hut. Und Atlas wirklich wie ein Schwimmring fast, so ein aufgeblasener Schwimmring mit in der Mitte halt dem Hauptobjekt. Die sehen sehr schön aus und interessant. Und der Grund, warum die so aussehen, ist aber relativ leicht verstehbar, weil die sich nämlich in der Nähe des Rings oder im Ring bewegen. Das heißt, die haben dort offensichtlich Material aus den Ringen aufgesammelt und dadurch dann zum einen ein Stück weit ihre Bahn freigeschaufelt und zum anderen im Falle von Atlas, der spielt eine wesentliche Rolle dabei, wo der Ring zu Ende ist, nach außen. Weil man hat beobachtet, dass sich da Material vom Ring tatsächlich ablösen könnte und wenn das relativ stabil passiert dann und nach außen driften würde, würde es irgendwann von Atlas aufgesammelt. Und so erklärt sich dann dieses merkwürdige Aussehen dieser Monde.
Was lässt sich über die Magnetfelder des Saturn bzw. seiner Monde sagen? Hat man bei den Saturn-Trabanten eventuell welche entdeckt?
Bei den Monden ist mir nichts bekannt. Man hat lediglich bei Enceladus festgestellt, dass er das Magnetfeld von Saturn beeinflusst auf eine Art und Weise, die darauf rückschließen lässt, dass sich dort Masse befinden muss. Und das hat auch im Übrigen zu der Entdeckung von dem Vulkanismus auf Enceladus geführt im Jahr 2005. Bei Saturn selber, das ist das Magnetfeld relativ kompliziert und es hat eine Eigenschaft, die ein Problem nach sich zieht, sage ich jetzt mal, und zwar ist die Ausrichtung des Magnetfelds exakt parallel bis auf 0,05 Grad oder so, exakt parallel zur Rotationsachse von Saturn. Das bedeutet, anders als bei uns auf der Erde, wo ja die Magnet- und die Rotationspole unterschiedlich sind, dass das Magnetfeld sich exakt mit dem Saturn dreht und deshalb, dadurch, dass es rotationssymmetrisch ist, erstmal in erster Näherung, ist es sehr, sehr schwierig, die Rotationsperiode von Saturn zu bestimmen. Aber auch da hoffen wir, dass wir aus den Daten von den letzten Orbits dann noch in den kommenden Wochen und Monaten einen guten Wert herausbekommen können.
Liegt der Titan noch innerhalb des Magnetfeldes des Saturn? Denn wir haben ja zum Beispiel beim Jupitermond Europa das Problem, dass Menschen sich ungeschützt dort gar nicht aufhalten könnten, weil das Magnetfeld von Jupiter dermaßen stark ist, dass die Strahlungsbelastung über den Werten liegt, die ein Mensch aushalten kann.
Also bei Saturn ist das Problem erstmal grundsätzlich deutlich weniger, weil das Magnetfeld von Saturn sehr viel schwächer ist als das von Jupiter und die Strahlungsgürtel nicht so intensiv sind, nicht so viele geladene Teilchen beinhalten. Aber die Frage selbst, Titan ist die allermeiste Zeit außerhalb des Magnetfelds von Saturn. Allerdings immer wenn er hinter Saturn von der Sonne aus gesehen steht, da drückt ja der Sonnenwind das Magnetfeld von Saturn nach hinten weg sozusagen. Da wandert dann Titan durch das Magnetfeld durch zum Teil. Oder wenn mal der Sonnenwind sehr schwach ist und es sich ausdehnen kann, dann kann es auch sein, dass auf der sonnenzugewandten Seite er das Magnetfeld zumindest streift.
Wie beurteilen Sie die Unterschiede der Wolkenformationen und Strukturen zwischen Jupiter und Saturn?
Bei Saturn ist noch eine Dunstschicht etwas höher gelagert und die deckt die sichtbaren Wolkenstrukturen ein wenig zu. Und dann kommt auch, dass im Bereich, der sich auf der Winterseite befindet, also da, wo die Sonne nicht so gut hinscheinen kann, dass da auch eine Aufklärung stattfindet. Da wirkt der Saturn dann tatsächlich ein bisschen bläulich, wie auch die Erde, wie unser Himmel auch, weil da einfach die Wolken sich dann etwas entweder auflösen oder absinken und man die nicht mehr so wirklich sehen kann und die Wolkenschicht. Ansonsten hat Saturn durchaus auch seine Wolkenstrukturen, halt kleinräumiger und die Windgeschwindigkeiten sind auch noch höher als bei Jupiter. Das heißt, dadurch werden die dann noch stärker zu Bändern auseinandergezogen.
Herr Denk, ich erwähnte am Anfang, dass die Mission fast 20 Jahre angedauert hat. Da kommen noch sicherlich mindestens 10, 15 Jahre Entwicklungszeit dazu. Nun nähert sich dieses Projekt dem Ende. Das ändert natürlich nichts, dass noch Jahre und Jahrzehnte an den Daten geforscht bzw. ausgewertet wird. Wie wird es bei Ihnen dann weitergehen? Werden Sie eine andere Mission dann übernehmen?
Also dadurch, dass ich noch über 15 Jahre bis zu meiner Rente habe, muss ich natürlich noch was anderes machen. Zunächst werde ich noch weiter die Datenauswertung machen. Es gibt da sehr vieles, was noch unerledigt ist und wo ich jetzt schon weiß, dass ich es eigentlich gern tun würde. Also vor allem die äußeren Monde, aber auch Forschung am Mond Iapetus beispielsweise. Und dann ist geplant, dass neue Projekte zu den Jupitermonden fliegen. Da gibt es sowohl von den USA eines, das sich dem Mond Europa widmen wird, als auch von der ESA die JUICE-Mission, die vor allem den Mond Ganymed, aber auch die anderen galileischen Monde im Jupitersystem anfliegen wird. Das wären Projekte, für die ich mich beispielsweise interessieren würde. Muss ich mal gucken, ob es klappt.
Die Europäische Weltraumbehörde ESA steuerte zum Cassini-Projekt den Titanlander Huygens bei. Gibt es in der Zwischenzeit neue Gesichtspunkte bei der Datenauswertung?
Die Huygens-Sonde ist ja 2005 im Januar auf dem Titan gelandet. Das heißt, es ist tatsächlich schon wieder über 12 Jahre her. Man soll es nicht glauben. Und viel ausgewertet werden diese Daten jetzt nicht mehr. Man hat jetzt jedes Bit angeschaut. Aber vielleicht zwei Sachen sind noch zu sagen. Zum einen, das hat nicht direkt mit der Huygens-Sonde zu tun, sondern mit Cassini, dass die Bilder, die Cassini von Titan gemacht hat, durch die Atmosphäre, durch, dass da jemand an der University of Arizona, ein Deutscher übrigens, der hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man genau die Photonen, die vom Titan kommen, rausfischen kann, oder mehr oder weniger diese Photonen, die auch direkt von der Oberfläche kommen und nicht irgendwo in den Wolken gestreut wurden. Das heißt, wir können da in den kommenden Monaten deutlich schärfere Bilder von Titan erwarten. Und was Huygens selber betrifft, da hat sich noch jemand da Gedanken gemacht, warum die Sonde beim Abstieg ihre Rotationsrichtung gewechselt hat. Das war in der Simulation nicht vorgesehen. Die sollte sich kontinuierlich in eine Richtung drehen und dann die Bilder machen. Aber die hat tatsächlich angehalten bei ihrer Drehung und dann hat sich dann die andere Richtung gedreht. Und da gab es die Aussage, dass es vermutlich wohl an Auslegern von einzelnen Instrumenten lag, die nicht ausreichend modelliert wurden, von denen man dachte, dass der Effekt klein ist, aber offensichtlich hat dieser kleine Effekt dann doch ausgereicht, dass die Sonde die Rotationsrichtung geändert hat.
Herr Denk, wie sieht nun das Ende der fantastischen Reise von Cassini aus? Denn am 15. September 2017 soll die Sonde in der Atmosphäre des Saturn verglühen. Und warum wird auf diese Art und Weise die Sonde außer Betrieb genommen?
Also es mag vielleicht lustig klingen, aber seit dem 22. April muss man gar nichts mehr machen. Da würde das automatisch passieren, wenn der Kontakt zur Sonde verloren gegangen wäre, obwohl sie noch 22 Umkreisungen um Saturn vor sich hatte. Da wurde ein Vorbeiflug an dem großen Mond Titan gemacht und die starke Gravitationskraft dieses Mondes hat die Bahn so geändert, dass der Punkt, der am nächsten an der Saturnatmosphäre dran ist, nicht mehr außerhalb des Ringsystems ist, sondern zwischen den Ringen und der Atmosphäre selbst. Und auf diesem Weg wird dann Cassini nochmal ein paar Mal von distanzierten Vorbeiflügen an Titan verändert. Und jetzt hat vor kurzem ein Vorbeiflug stattgefunden, mit dem Cassini schon ziemlich nah an die Atmosphäre herangekommen ist, sodass man wirklich schon mit den Düsen gegensteuern musste, um den Widerstand der Atmosphäre zu kompensieren. Und dann irgendwann in der zweiten Septemberwoche wird es dann nochmal einen distanzierten Vorbeiflug an Titan geben und der ändert die Bahn der Sonde dann so, dass sie noch näher an die Atmosphäre heranrückt und dann natürlich in der Atmosphäre verglühen muss. Und aber es wird von der Steuerseite her ist keine Notwendigkeit, da irgendwie noch dran zu ändern. Es passiert automatisch und jetzt kann man auch praktisch nichts mehr gegen machen, weil die Treibstoffvorräte nicht mehr ausreichend sind. Und die andere Frage, warum die Raumsonde im Saturn entsorgt wird und nicht beispielsweise irgendwo in der Umlaufbahn geparkt wird, das ist schwierig zu beantworten. Letztlich war die Entdeckung, dass es möglicherweise Leben auf Enceladus gibt, daran schuld. Bei der NASA gibt es eine Abteilung, die nennt sich Planetary Protection, also Planetenschutz. Und die haben die Aufgabe zu kontrollieren, ob man über die Raumsonden potenziell belebte Objekte kontaminieren könnte, was erst in erster Näherung erstmal nicht so eine gute Idee wäre, wenn man nicht weiß, ob man dann ein Ökosystem durcheinander bringt. Und da man über Enceladus nichts weiß, aber diese Gefahr potenziell besteht, hat man sich entschieden, die Raumsonde komplett zu entsorgen, damit sie nicht versehentlich irgendwann mal in Millionen Jahren oder wann auch immer, wenn sie den Saturn weiter umkreisen würde, dann doch mal auf den Enceladus drauffallen würde, weil man das nicht hundertprozentig ausschließen könnte. Und das will man aber hundertprozentig ausschließen.
Denn die Raumsonde hat eine Nuklearbatterie an Bord und das könnte dann zu diesem Problem führen.
Ja, diese Plutoniumbatterien, die werden manchmal ein bisschen gehypt, aber die sind, glaube ich, nicht wirklich das Problem. Das Problem wären eher Bakterien, die überlebt haben könnten, irgendwo als Sporen oder Pilze oder so, die an der Cassini-Sonde selber dran sitzen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Thielmann Denk von der Freien Universität Berlin und Projektbeteiligter.
Vielen Dank, Herr Höhner.